SWR 2 Kultur aktuell.
Über Digitalisierung wird zurzeit vor allem im Zusammenhang mit den Schulen geredet. Also über die Frage, wie weit sind wir da in Deutschland, beziehungsweise meistens wird darüber geklagt, dass wir eben noch nicht weit genug sind. Im Hintergrund sozusagen laufen aber jede Menge hochspezielle Diskussionen über die Welt des Netzes, den virtuellen Raum und wie dort Macht, Zugang und Kontrolle geregelt werden. Ein Beispiel ist das Buch von Francesca Schmidt, Netzpolitik, eine feministische Einführung, das jetzt in der Reihe Bücher des Gunda-Werner-Instituts der Heinrich-Böll-Stiftung erschienen ist. Darin versucht die Autorin, Antworten auf die Frage zu finden, wie kann eine geschlechtergerechte digitale Zukunft aussehen? Frau Schmidt, zunächst mal, was genau meinen Sie damit, mit einer geschlechtergerechten digitalen Zukunft?
Naja, zunächst mal würde ich eine Zukunft meinen, die gerecht ist im Sinne von, dass Geschlecht kein Diskriminierungsmerkmal mehr ist oder kein Grund für Diskriminierung. Aber um es so ein bisschen weiter zu fassen, geht es natürlich auch um andere Formen von Diskriminierung wie Herkunft, Alter, ethnische Zugehörigkeit. Ne? Mhm. Und die Idee ist, dass wir das mit den Mitteln der Digitalisierung, die uns ja so viele tatsächlich Möglichkeiten geben, versuchen zu erreichen. Und das muss man nach meiner Meinung nach recht schlau anstellen, weil wir sehen, das haben Sie ja auch gerade schon gesagt, dass es gerade in eine Richtung läuft, die eher andersrum ist.
Vielleicht an dieser Stelle mal zusammengefasst, was genau steht dieser geschlechtergerechten digitalen Zukunft denn hauptsächlich entgegen?
Naja, ich muss das sagen, im Grunde sind wir selber das, weil diese geschlechtergerechte digitale Zukunft sind, die ist eine Zukunft, die wir selber gestalten wollen, müssen und auch nur selber gestalten können. Mhm. Wir selber sind ja diejenigen, die diskriminieren und diese Diskriminierung in digitale Technologien, aber auch in Technologien allgemein einschreiben, und die dann dort sozusagen fortgeschrieben werden. Ein einfaches Beispiel ist, in Österreich gibt es einen Arbeitsmarktalgorithmus, der die Chancen von Menschen einschätzen soll, wie gut die auf dem Arbeitsmarkt vermittelbar sind. Und dort wird zum Beispiel gesagt, wenn man die Erziehungszeit hat, wird das gleichgesetzt mit schlechteren Chancen für den Arbeitsmarkt. Das passiert aber zum Beispiel nur bei Frauen. Bei Männern wird diese Erziehungszeit gar nicht so schlecht gewertet. Das haben aber ProgrammiererInnen in diesen Code geschrieben und der Algorithmus arbeitet das dann sozusagen entsprechend aus. Die gehen nicht davon aus, dass wir die Technologie nutzen wollen, nicht nur um effizienter zu sein, sondern auch um was Besseres zu gestalten, also was Diskriminierungsfreieres, sondern den Status quo vorzuschreiben und einfach effizienter dabei zu sein. Ein anderes Beispiel ist, was wir ja auch viel hören, ist sozusagen das Gesichtserkennungssoftware, die ja eingesetzt wird für Überwachungsmaßnahmen, zum Beispiel auf Bahnhöfen und so, oftmals schwarze Menschen nicht erkennt. Also die erkennen wohl schwarze Menschen, aber ordnen die immer falsch zu. Und am schwierigsten ist das zum Beispiel für diese Softwares bei schwarzen Frauen. Und das hat zum Teil halt tatsächlich tödliche Folgen für die Menschen. Und von daher müssen wir uns schon fragen, wofür brauchen wir die Technologie und wie wollen wir sie dann tatsächlich auch einsetzen?
Also das war jetzt zu den Algorithmen und wie die wirken. Ich meine, ein Riesenhindernis, wenn wir eine geschlechtergerechte digitale Zukunft wollen, ist ja die digitale Gewalt. Und da fallen einem natürlich sofort die Millionen Hate-Posts gegen Frauen im Netz ein. In Ihrem ganzen Buch zitieren Sie nur einen einzigen Post, weil Sie eben dem Hass keine Plattform bieten wollen. Und diesen Post, den möchte ich hier aber auch nochmal zitieren, um das zu illustrieren, wie heftig das ist. Zitat: Du bist nichts weiter als eine dumme Schlampe, die mit ihrer Armee aus Kommentarnutten ihre Gehirnkotze in die Blogs pisst. Geh lieber mal arbeiten, du Scheißvieh. Zitat Ende. Also absolut menschenverachtend. Wie kann diese digitale Gewalt in Zukunft unterbunden werden?
Das, was wir da sehen, ist sozusagen auch Gewalt, die einfach ins Digitale überschwappt und sich dort ausbreitet. Aber die Grundgewalt liegt ja in unserer nicht mehr ganz so analogen Welt. Wir müssen uns dann eben fragen, wie wir das Feld der toxischen Männlichkeit zum Beispiel bearbeiten, wo sozusagen das, was Sie jetzt vorgelesen haben, genau eine Form von toxischer Männlichkeit ist. Aber wenn wir jetzt nochmal, und darauf zielt wahrscheinlich die Frage auch so ein bisschen ab, was haben wir denn jetzt für Handhabmöglichkeiten, um dieser Gewalt Herr oder Frau zu werden?
Genau.
Da haben wir leider nicht ganz so viel. Es gibt, das haben vielleicht einige schon gehört, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz auf einer rechtlichen Ebene, was soziale Plattformen dazu anhält oder sie dazu verpflichtet, solche Posts umgehend zu löschen, sofern sie denn strafrechtlich relevant sind. Ansonsten ist es natürlich sehr wichtig, dass wir jetzt nochmal darüber nachdenken, dass wir Polizei und Justiz tatsächlich schulen müssen in der Wahrnehmung dieser Gewalt. Denn wenn man damit auf die Polizeiwache geht und Anzeige erstatten will, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man gesagt bekommt, gehen Sie doch einfach aus diesem Netzwerk raus, löschen Sie das und dann hat sich das auch erledigt. Aber so einfach ist es eben nicht, weil digitale Gewalt ist eben meistens nicht ein einzelner Post, sondern das sind sehr viele Posts, die auf vielen, vielen Kanälen stattfinden. Und da können wir nicht einfach sozusagen einmal was löschen und aus einem sozialen Netzwerk rausgehen, was ja auch heutzutage oft ein Arbeitsplatz für einige Menschen ist.
Ja.
Und natürlich müssen Beratungsinstitutionen und besser ausgestattet werden finanziell. Also Frauenberatungsstationen wie der Bundesverband Frauennotrufe oder HateAid ist eine Organisation, die macht so ein bisschen strategische Klageführung. Die übernehmen sozusagen die zivilrechtlichen Klagen für Betroffene von digitaler Gewalt.
Es ist ja sozusagen noch komplizierter geworden, weil Netzfeminismus ist nicht gleich feministische Netzpolitik, die Sie anstreben, weil es ja mittlerweile auch die Intersektionalität gibt, also die Überschneidung unterschiedlicher Diskriminierungsformen. Es gibt heterosexuelle, homosexuelle, queer Frauen, schwarze Frauen, weiße Frauen. Wie ist mit dieser relativ neuen zusätzlichen Schwierigkeit dann umzugehen?
Ich würde das gar nicht so sehr als Schwierigkeit beschreiben, sondern eher als neuen Möglichkeitsrahmen, die Welt zu beschreiben und die Welt anders wahrzunehmen und die Welt anders zu gestalten.
Okay, das ist nicht problematisch. Dann komme ich jetzt zu so einem Punkt, wo ich mich frage, was ist dann eigentlich problematisch? Also wo sieht Ihr Buch und wo sehen Sie dringenden Handlungsbedarf?
Naja, also mein Buch oder der Ansatz ist ja sozusagen zu sagen, feministische Netzpolitik ist eine Politik für das Netz. Das ist wie Netzpolitik, aber eben nochmal aus einer diskriminierungskritischen Perspektive. Und da gibt es verschiedene Felder, die wir uns anschauen können und anschauen sollten. Das sind zum Beispiel Fragen von Zugang zum Internet und zu Inhalten überhaupt. Auch wenn wir denken, wir haben ja alle die Möglichkeit, ins Internet zu gehen, haben Sie ja auch in Ihrer Anmoderation gesagt. Wir sehen das gerade bei dem Thema Digitalisierung und Schule, dass es eben nicht so einfach ist, dass nicht alle einfach Zugang zum Internet haben. Und zwar mit Datenraten, wo wir stundenlang Videokonferenzen machen können. Das ist eine Geld, aber auch tatsächlich eine Hardware. Also haben wir den Rechner oder das Telefon oder wie auch immer Fragen sind. Und das müssen wir uns anschauen. Und da müssen wir, und da ist es natürlich schon gut, wenn wir genau sehen können, für wen besteht denn eigentlich welches Problem. Und dafür bietet feministische Netzpolitik eine Möglichkeit, Antworten zu finden.
Franziska Schmidt war das. Ihr Buch Netzpolitik, eine feministische Einführung, ist in der Reihe Bücher des Gunda-Werner-Instituts der Heinrich-Böll-Stiftung erschienen und kostet 18,90 Euro. Frau Schmidt, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.